Herrlicher Vater, ich danke dir, dass wir heute hier Gottesdienst feiern können, dass wir zusammenkommen können, ja, um deinen Namen groß zu machen, um deinen Namen, Jesus, groß zu machen, weil du der Einzige bist, unter welchem Namen Heil ist, weil du der Einzige bist, der alles gegeben hat, ja, damit wir gerettet werden, damit wir ewiges Leben haben, damit wir versöhnt sind mit dem Vater, damit wir jemanden haben, der uns versteht, der uns, ja, unser Mittler sein kann. Und heute wollen wir darüber sprechen und ich bitte dich, dass du uns ja durch dein Reden berührst, dass du ja meine Unvollkommenheit, Unzulänglichkeiten auf Seite stellst, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns offen machst mit deinen Reden, dass du durch mich sprichst, sodass wir anders reingehen, als wir hinausgegangen sind, dass wir ja wirklich verändert werden und dass wir zusammen in Lobpreis ja dich anbeten dürfen. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir sind weiter in der Predigtreihe. Wir machen ja die 5 Solas oder Soli, Solus. Ne, Sola, Solis, weiß nicht, die Mehrzahl von Sol, wer hat Latein? Soli. Wir machen die 5 Soli der Reformation. Wir hatten ja schon Sola Fide, also allein der Glaube. Dann hatten wir Solus, Sola Gratia und Sola Scriptura, also die Schrift allein, der Glaube und die Gnade allein, die rettet. Und heute kommt Solus Christus, also alleine Christus. Und darüber wollen wir heute reden und einfach gucken, warum haben die Reformatoren damals gesagt, hier Christus allein. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn wir Theologie betreiben, und das haben die Reformatoren ja gemacht, ist es immer schlecht, Theologie zu betreiben, wenn man irgendwie im Streit ist mit jemandem. Und damals war das so, man hat halt in Abgrenzung zur Kirche damals, zu den Theologen damals Theologie gemacht. Und deswegen ist das immer so ein bisschen... Ja, bis heute, ich sag mal, die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation, die Protestanten, ich sag mal, was macht das mit der katholischen Kirche? Ja, also das ist, die haben sich angenähert und die katholische Kirche und ist ja auch nicht mehr die gleiche, die sie heute ist, wie sie damals war. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich viel getan in den 60er Jahren und deswegen ist das auch immer so ein bisschen spannungsbehaftet, aber trotzdem auch versöhnlich und das ist auch immer eine Chance, ja, versöhnlich zu sein. Und ich weiß auch, dass in den Freikirchen häufig auch ja, über die katholischen Geschwister nicht immer so gut geredet wird. Ne? Muss ich mir auch bekennen, habe ich auch nicht immer so gemacht. Aber es sind ja auch Glaubensgeschwister und die ihren Glauben auf eine bestimmte Art und Weise leben. Das ist auch eine andere Kultur, die katholische Kirche, als wir das hier erfahren. Und das Gleiche haben wir auch mit der evangelischen Kirche. Da reden wir auch nicht immer so toll drüber. Ne, ich sag mal, wenn da irgendwo ein Pfarrer rumläuft, dann fragen wir zuerst, ist das ein gläubiger Pfarrer? Da kriegen die evangelische Kirche, kriegen dann Hals, wenn sie das hören. Ja, wir fragen ja auch nicht jetzt, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, nach Dillenburg oder so, ist das denn ein gläubiger Pastor, der da predigt? Ne, da, denke ich mal, dürfen wir ein bisschen demütig sein und barmherziger sein mit unseren Geschwistern der katholischen und evangelischen Kirche. Nichtsdestotrotz hat Martin Luther Streit gesucht, damals gab es nur eine katholische Kirche und hat da auch Missstände aufgedeckt und darüber wollen wir heute auch reden. Wer von euch war schon mal in der katholischen Kirche? Also ich war schon. So, die anderen waren auch schon, bestimmt nicht alle, aber die meisten, denke ich mal schon, auch wenn ihr euch nicht gemeldet habt. Ich bin ja damals als Bub in der katholischen Grundschule gegangen. So, hatte auch eine 1 immer gehabt, einen Religionsunterricht, ja. Konnte auch das Ave Maria auswendig beten, noch andere Sachen. Und jeden Donnerstag durften wir in die Messe gehen. Das war ganz toll. Also eigentlich war es total blöd. Aber trotzdem war es cool, weil du hattest dann keinen Unterricht gehabt. Und war Donnerstag morgens, also die 2 Stunden waren wir in der Messe. Und dann gab es dann ab und zu mal so ein Aschekreuz auf die Stirn, wenn man wollte. Oder bestimmte Kinder, das habe ich noch nicht rausgefunden gehabt, damals durften nach vorne gehen und so eine Oblate kriegen. So. Das habe ich dann auch mal gemacht. Ich bin auch mal irgendwann nach vorne, habe mir so eine Oblate geholt, dann gab es voll den Ärger danach, ja, weil ich nicht Kommunion hatte. So, das hat für mich war ganz klar, ich habe nur Jesus lieb, dann kann ich doch auch das Abendmahl nehmen. Ne? Aber das war da so nicht. Da gab es so andere liturgische Formen und andere Voraussetzungen. Und ja, ich fand das aber auch immer ganz interessant, was da so passiert ist. Da waren irgendwelche so Messdiener, die liefen da rum und haben dann so Glocken gehauen. Dreimal, wenn bestimmte Sachen passiert sind, heute weiß ich, das war die Wandlung, haben die auf die Glocke gehauen und ich fand es auch immer interessant, dass der, da gab es einen, der war nicht der Priester, sondern das war so ein erwachsener Messdiener, was gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist er immer zu so einem Türchen gegangen, oder da war so ein Schrank, und hat dann immer da die Oblaten rausgeholt und auch wieder reingebracht. Und das Witzige fand ich, das war alles so formell, alles richtig schön toll, und der hatte so einen Anzug an, aber der lief mit Turnschuhen rum. Ja, das weiß ich noch, das war ein bisschen merkwürdig, aber naja, das waren so meine Erfahrungen. Und, aber was mich so begeistert hat an den Gottesdiensten, das war alles sehr heilig. Also es hatte einen anderen Flair als bei uns in der Gemeinde, in der Freikirche. So wie hier, die sind alle sehr leger, ja, viele ziehen schon gar keine Krawatte mehr an, einige schon. Wir sind ja auch frei, ne? Frei evangelisch, frei groß, evangelisch klein geschrieben, gell? Und wir sind da ja auch frei, was unsere Formen angeht. Aber in der katholischen Kirche ist das, da hat noch ein bisschen, da riecht es noch anders, da hat noch ein bisschen Stil, sag ich mal, so in gewissen anderen Art und Weise. Finde ich auch, hat auch Charme, hat was. Ich war vor einigen Jahren, so, ich muss ja hier die Kurve kriegen, ich war vor einigen Jahren mal bei einer Taufe von meiner Schwägerin. Die ist katholisch geworden und musste, um katholisch zu werden, sich taufen lassen und hat sich dann taufen lassen. Das war eine katholische Erwachsene-Taufe. Und dann kam er in diesen Gottesdienst rein, dann wurde er auch schön gefeiert. Aber ich habe mich wie ein Fremder da gefühlt. Und das fand ich dann auch mal interessant. Wie ist es denn, wenn jemand zu uns reinkommt, ganz neu und kennt die Gemeinde nicht, wie fühlt der sich? So habe ich mich dann gefühlt und habe gedacht, gut, da war ich jetzt hier noch nicht Pastor, aber es ist ein gutes Anschauungsprojekt, wenn du irgendwann in der Gemeinde bist, dann kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, wie die Leute sich fühlen. Und dann fing der Gottesdienst an, da hat der Priester also hier Weihwasser rumgespritzt und dann gab es dann so eine Liturgie mit Formeln, wo die Leute sich hingesetzt haben, wieder aufgestanden sind. Dann haben die irgendwas gesagt, geantwortet. Die wussten ganz genau, was passiert. Ich wusste es nicht. Ich bin immer hinterher aufgestanden und habe mich dann immer viel zu spät gesetzt. Mein Vater hatte irgendwann dann keinen Bock mehr. Der ist einfach sitzen geblieben. Ja, da habe ich gesagt, oh, gute Idee. Aber ich habe mich dann doch nicht getraut. Aber der ist einfach sitzen geblieben. Und das war alles schon kompliziert. Und nach der Taufe, da hat die dreimal Wasser über die Stirn geschüttet bekommen. Dann wurde das auch abgewischt und auch tolle Sachen, gute Sachen gesagt. Nach der Taufe wurde Gott angebetet, also gab es Fürbittegebet. Und dann kam etwas, wo ja meine ökumenische Toleranz, und ich muss sagen, ich bin ökumenisch sehr tolerant, doch ein bisschen gestresst wurde. Das war dann der Punkt, wo die Heiligen angerufen wurden. Ich bitte die Heilige, was weiß ich wen, dass sie das und das macht. Und ich bitte, dann wurden 5 oder 6 Heilige angebeten, Schutzpatronen für bestimmte Sachen. Und ich sag mal, das war für mich schon sehr, sehr herausfordernd, sage ich mal, weil, also die wurden jetzt auch nicht angebetet, das darf, kann ich nicht sagen, das habe ich auch nicht so verstanden, aber die wurden halt angerufen. Die sollten dann bestimmte Sachen dann machen, also Fürbitte vor Gott leisten und sie begleiten und für sie da sein als Getaufte. Die Frage ist, die sich für mich heute auch stellt und die auch mit den Solus Christus zu tun hat, gerade was die Heiligenverehrung geht, die Frage ist auch, wo kommt denn diese Heiligenverehrung eigentlich her und warum macht man sowas? Weil das ist das nämlich, woran sich Luther nämlich auch gestört hat. Wo Luther nämlich dann auch dieses Solus Christus daraufhin entwickelt hat. Und ich finde, es ist gut, auch für den interkirchlichen oder ökumenischen Kommunikation, ja, dass wir uns mal ein bisschen angucken, wo kommt das eigentlich her und was machen die, weil die Katholiken sind ja auch nicht blöd, die lesen ja auch die Bibel. Ja, die begründen das ja auch biblisch. Wo kommt das eigentlich her? Und ich erkläre es mal ganz, ganz grob und vielleicht ist es auch nicht alles so perfekt, aber die Heiligenverehrung kommt nicht aus dem Mittelalter. Das fing viel früher schon an. In der Bibel werden auch schon von den Heiligen gesprochen. Ne? Paulus schreibt auch an die Heiligen innen, an die Heiligen dahin. Und auch Heilige in der Bibel, die werden auch Märtyrer genannt, also Zeugen. Und wir sehen in der Bibel, dass bestimmte Gläubige auf eine bestimmte Art und Weise auch gewürdigt werden. Ja, im Hebräer 11 zum Beispiel, da schreibt der Autor des Hebräerbriefs, ich glaube, das ist Paulus, ne? Der schreibt nämlich darüber, ja, guckt euch die Glaubenshelden an, die damals da waren. Guckt euch an, wie die geglaubt haben, was die gemacht haben. Ja? Da war Abel, der durch seinen Glauben wurde sein Opfer anerkannt. Da war Henoch, der lebte mit Gott, der wurde dann entrückt. Da war Noah, der baute im Glauben eine Arche. Da war Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, die Hure Rahab und ganz viele andere werden da auch genannt als die Glaubenshelden, als die Zeugen, die Märtyrer, als die Vorbilder. Ja, das sind da, wo die Heiligen so herkommen. Die werden auch alle auch in der Heiligenliste genannt. Der Autor hebt hier diese Glaubenshelden ganz besonders hervor. Das hat auch einen Grund. Und dann lesen wir in der Offenbarung, dass die Heiligen, die Zeugen, die Märtyrer vor dem Thron Gottes stehen. Und was machen die da? Die beten Gott an, die preisen Gott und die reden zu Gott. Die bitten Gott um etwas. Die bitten, dass Gott seine Gerechtigkeit auf die Erde bringt. Die fragen, wann endlich bringst du Gerechtigkeit auf diese Erde und zertrümmerst die Feinde, zertrittst sie und machst sie platt. Also, dieses Bild im Kopf, ja. Und die junge Gemeinde, damals im 1., 2., 3. Jahrhundert, die erlebte auch viel Verfolgung. Genauso wie viele Christen heute in der islamischen Welt oder die in Diktaturen leben, die erleben auch Verfolgung. Und dann gab es immer wieder Christen, die in der Verfolgung lebten, die besondere Glaubenshelden waren, die ihren Glauben nicht geleugnet haben, die besondere Sachen gemacht haben, wie Polycarp oder wie andere Christen, die besonders hervorstachen und die dann als Märtyrer gestorben sind. Und wenn diese Märtyrer gestorben sind, dann hat sich die Gemeinde, die Leute haben sich dann am Grab versammelt und haben dann an diese Märtyrer gedacht. Jedes Jahr trafen die sich dann am Grab und haben an Polycarp oder was weiß ich, haben sie dann gedacht. Und an den Tag, wo der dann gestorben ist, daraus wurde dann der Namenstag. Ja, wir haben ja verschiedene Namenstage von den Heiligen, wo die Schutzpatronen und diese Tage, wo die gestorben sind, ist Namenstag. Wisst ihr was? Wer am 11. November 387 gestorben ist? Was ist denn am 11. November? Martinstag, genau. St. Martin wird da gefeiert. War der Renner bei uns damals zu Hause? Ich wollte immer der sein, der hier das Kleid kriegt da, diesen Mantel. Durfte ich aber nicht spielen im Kindergarten. Das war immer ein anderer. Naja, ich musste am Baum spielen. Ja. Auf jeden Fall ist der 11. November, der St. Martinstag, da ist der St. Martin gestorben. Und da haben sich dann die Heiligen als Erinnerungstag an diesen tollen, barmherzigen Mann. Und irgendwann kam zu diesen Heiligen, die ja Glaubenshelden waren, die Vorbilder im Glauben waren, kam dann die Vorstellung dazu, durchs Bibellesen, dass die Heiligen einen bestimmten Auftrag, einen bestimmten Job haben. Weil die sind nämlich nicht nur heilig, sondern die haben auch eine Funktion, nämlich wie der heilige Moses, boah, heute nuschel ich aber hier, wie der heilige Moses, dass er Fürbitte leistet, so wie die in der Offenbarung gesehen haben, dass er ein Mittler ist zwischen Gott und dem Menschen. Dass er als Mittler eintritt für Gott und den Menschen. Weil Mose musste viel auf seinen Knien rumrutschen und eintreten für die Israeliten. Kaum hat Gott sie aus Ägypten rausgeholt, das Volk Israel, und die haben im Exodus, im 2. Mose 19, hatten die den Bund geschlossen, ja, und haben gesagt, Gott sagt hier, ihr sollt meine Gebote halten, dann werde ich euer Gott sein. Und die sagen alle, ja, machen wir, töre. Und dann geht Mose auf den Berg, um die 10 Gebote zu empfangen und noch andere Weisungen. Und was machen die? Die schmeißen ein bisschen Gold und Silber in so einen Topf rein und heraus kommt, hups, so hat es Aaron gesagt, auf einmal kam der goldene Kalb raus. Und beteten das goldene Kalb an und nannten es Jahwe. Und zack, Bund gebrochen unter den Zorn Gottes. Ja, und Gott war stinkig und wollte die zerstören und hat gesagt, hier kaum hole ich sie raus, schon beten sie andere an. Das ist ein halsstarriges Volk. Und Mose musste dann auf die Knie und hat dann gebetet und sagt, hier nein, vernichte sie nicht, es ist doch um dein Volk, um deines Namens willen. Rette sie, zerstöre sie nicht. Also Mose hat diese Mittlerfunktion gehabt. Und das konnten dann irgendwann auch alle anderen Heiligen. Diese Mittlerfunktion, so wie Mose. Denn das habe ich schon mal erwähnt, die Heiligen hatten einen Plus auf ihr Guthabenkonto im Himmel, also den Schatz der Heiligen, die guten Werke, die hatten so ganz viel davon. Also diesen Fachtermini ist dann der Sühneüberschuss, hatten die ganz viel davon. Und davon konnten sie abgeben. Und wenn man die Heiligen darum gebeten hat, dann haben die einen von dem Sühneüberschuss abgegeben, von den guten Werken. Und sie haben vor den Thron Gottes, sind sie dann für dich eingetreten. Wenn du für zu Maria gebetet hast, dann hat die zu Jesus gesagt, hier, hör mal zu, Jesus, das ist doch nur ein armer Mensch. Hier hast du ein bisschen was von meiner Gerechtigkeit, von meiner Heiligkeit und eigne es ihm doch dazu, der jetzt für den gebetet hat. Also so ein Denken war damals spätestens im Mittelalter vorhanden. Und das konnte Martin Luther überhaupt nicht mehr ab. Der hat das auch am Anfang so gelebt, weil der in der Kultur aufgewachsen ist. Wisst ihr übrigens, wann Martin Luther getauft wurde? Martin Luther? 11. November, genau. Weil es war nämlich damals so üblich, an dem Tag, wo du getauft wurdest, dass du dann auch den Namen gekriegt hast von den Schutzpatronen. Übrigens, das Jahr gehörte den Herrn, ne, Anno Christi, aber der Tag gehörte den Heiligen damals. Ne, und der St. Martinstag, an diesem Tag, war besonders viel Barmherzigkeit unterwegs. In Österreich heißt es St. Martini. Ich dachte immer, es wäre ein Getränk. Auch witzig. Also für Martin Luther war diese Heiligung, Verehrung ein Gräuel. Weil da nämlich was passierte, was er nach seiner Theologie überhaupt nicht abkonnte. Denn es war total unbiblisch, Menschen, auch verstorbene Menschen, als Mittler anzurufen oder als Fürbitter anzurufen. Und Luthers Einspruch war, dass das Heilswerk Christi, das, was er getan hat, war so einzigartig und komplett, dass es nicht noch Hilfe oder Ergänzung brauchte von irgendwelchen Heiligen. Das war schon genug. Christus allein hat alles gemacht und da braucht es nicht noch einen Fürsprecher, um Gott gnädig zu stimmen oder irgendjemand anders, sondern es hat Christus allein gemacht. Und was die mit dieser heiligen Verehrung gemacht haben, die haben Jesus Christus quasi gesagt, er wäre defizitär, das wäre nicht genug, das wird nicht reichen. Das ist damals da rausgekommen. Und so hat Martin Luther oder Melanchthon auch noch in der Confessio Augustana das nochmal formuliert. Das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Und die Confessio Augustana, das ist, sag ich mal, das ist so ein Urbekenntnis, das hat immer noch Gültigkeit, das ist total wichtig für die evangelische Kirche. Da haben die Reformatoren noch ihre Ansichten hingeschrieben. Immer in Abgrenzung zu der Kirche damals, ja. Und so muss man das auch verstehen und lesen. Und da steht es in Artikel 21 vom Heiligendienst. Vom Heiligendienst wird von den unseren so gelehrt, also die haben gesagt, die katholische Kirche lehrt so, aber wir lehren so, dass man der Heiligen gedenken soll. Also sie sagen nicht hier, schmeiß es über Bord, sondern gedenkt den Leuten, die Vorbilder im Glauben sind, damit wir unseren Glauben stärken, ne, als Vorbilder. Wenn wir sehen, wie ihnen die Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Da ist ja erstmal nichts Verkehrtes dran. Und so macht es die Bibel doch auch in Hebräer 11. Witzig ist, dass der Hebräerbrief anfängt und erstmal zeigt, Jesus ist größer als Mose. Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist größer. Ne? Außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen. Ne, Vorbild im Glauben. Paulus schreibt das ja selbst. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Oder an Timotheus. Oder an wen noch. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die weiter im Glauben sind, die ein festes Glaubenleben haben. Ahmt ihnen nach. Ja, als Vorbild. Außerdem soll sich jeder an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen. Jeder in seinem Beruf. Aus der Heiligen Schrift kann man aber nicht beweisen, dass man die Heiligen anrufen oder um Hilfe bei ihnen suchen soll. Denn, und jetzt kommt hier eine biblische Begründung, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, denn der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Die Reformatoren haben diesen Vers, die haben alles biblisch auch begründet, aber diesen Vers ganz bewusst da reingetan, in diesen Artikel eingefügt. Denn die Heiligenverehrung erinnerte im Mittelalter sehr stark an Götzendienst. Sehr stark daran, dass die Heiligen wie Götter angebetet wurden. In der Antike, wisst ihr, gab es viele Götter. Auch die Götter hatten alle eine gewisse Aufgabe. Nehmen wir mal Hermes. Hermes war wofür war der zuständig? Götterbote, genau, der hatte so kleine Flügelchen da. Der kommt auch ab und zu heute noch, wenn ihr was bestellt, bei Otto zum Beispiel. Da kommt der Hermes vorbei und bringt euch gute Sachen. Diese wird nur geklaut hier. Ja. Dann gab es Doris. Wisst ihr, welche Göttin Doris ist? Außer vom Stefan. Ja. Göttin des Meeres, ja, der Seefahrer. Also das habe ich jetzt gefunden, das musste ich einfach jetzt auch mal so sagen, Doris. Ja. Ist die Göttin der Seefahrt und die haben die Seefahrer angerufen, damit das Meer schön ruhig war, damit die Fische, genug Fische gefangen wurden. Ja, so hatte jeder Gott seine bestimmte Aufgabe. Und dann gab es noch, die kennt ihr auch alle, die Göttin, die heißt nämlich Rhea. Ja, ich weiß nicht, wer in der Rhea war, kennt die? Das war die Göttin der Natur, Rhea. Und die hat man angebetet, um heil zu werden, um gesund zu werden. Also ihr seht, wir leben in der paganen Kultur und viele Sachen, die uns tagtäglich begegnen, die haben hier einen antiken, einen griechischen Hintergrund. Man betet die Göttin Rhea an für die Heilung. Und die Heiligen haben auch alle einen bestimmten Auftrag. Die Heiligen haben auch Schutzpatronen für, die haben ihren bestimmten Bereich, der ist abgegrenzt. Was ist denn der Schutzpatron für die Feuerwehr? Der Florian, ne? Genau. Und der Autofahrer? Christophorus. Ich habe was ganz Tolles gefunden noch. Wer von euch hat Eitergeschwüre? Ich will nur sagen, da gibt's den heiligen Quirin von Neuss, den könnt ihr anrufen, wenn ihr Eitergeschwüre habt. Ja? Dass er einen heilt. Es gibt da www.heilig.de oder heilige.de gibt es so eine Krankheits-, also so eine Suchmaschine für Schutzpatrone für Heilige, die könnt ihr eingeben. Da gibt es auch fast für jeden Beruf einen Heiligen, den man anbeten kann für seinen Berufsstand. Ne? Für mich ist zum Beispiel der heilige Johannes zuständig, für Pastoren. Ich wusste gar nicht, dass wir einen brauchen, aber auch wir brauchen einen anscheinend. Also, Heilige haben bestimmte Aufgaben und genau wie die Götter damals. Und das wird vielleicht nicht jeder so gedacht haben, aber damals im Mittelalter, was auch sehr abergläubig war, kam das auch so rüber. Aber die Bibel sagt es nochmal ganz deutlich, deswegen haben die Reformatoren das hier reingeschrieben. 1. Timotheus 2, Vers 5, es gibt nur einen Gott. Aus, Schluss aus, bam, fertig. Einen Gott. Es gibt nur einen Gott, Jahwe, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es gibt keinen anderen Göttern. Alles andere ist von Gott geschaffen. Warum fängt die Bibel an mit dem Schöpfungsbericht? Um eins klarzumachen, Gott ist der Schöpfer. Der Mond, den ihr anbetet, wisst ihr, wer den gemacht hat? Gott. Die Sonne, die ihr anbetet, liebe Azteken, wer hat den gemacht? Gott. Die Fische im Meer, wer hat den gemacht? Gott. Die Tiere auf dem Land, die Menschen, wer hat die gemacht? Gott. Den Baum, aus dem ihr aus der einen Hälfte euch ein Götzen macht und aus der anderen Hälfte macht ihr da Kaminholz mit. Wer hat das geschaffen? Gott. Gott hat alles geschaffen. Und das macht die Bibel nochmal ganz deutlich. Deswegen verdient Gott alleine Lob und Ehre und Anbetung, so wie es in Römer 1 auch steht. Ja? Allein die Menschen haben angefangen, die Schöpfung anzubeten, klar, das kannst du anpacken, das kannst du sehen, das kannst du schmecken, das kannst du fühlen, anstatt Gott, der Schöpfer, der ewig ist. Und deswegen stehen wir Menschen, weil wir die Schöpfung anbeten, unter dem Zorn Gottes und unter dem gerechten Gericht Gottes, weil wir Gott die Ehre genommen haben, die ihm eigentlich zusteht und wir ihm anderen Dingen zugegeben. Und so wie die Israeliten damals von Gott eigentlich vernichtet werden sollten und unter den Zorn Gottes standen, weil sie Gott abgelehnt haben. Die haben nicht gesagt, hier, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das tun wir auch, wenn wir die Schöpfung anbeten. Sagen wir auch, Gott, dich bete ich nicht an, ich bete die Schöpfung an. Wenn wir andere Sachen verehren als Gott, dann stehen wir auch unter dem Gericht Gottes. Und wir selbst können nicht für uns selber eintreten. Wir brauchen einen Mittler, der zwischen uns und Gott vermittelt. Mose wurde von Gott auserwählt, um der Mittler zu sein zwischen dem Volk Israel und Gott. Aber Mose war auch nur ein Sünder. Mose war auch nur ein sündiger Mensch und seine Mittlerschaft, die hatte nur zeitlich begrenzten Raum. Solange er gelebt hat, konnte er sich einsetzen für das Volk Israel. Was er danach gemacht hatte, dafür war er nicht zuständig. Und aber auch die Mittlerschaft von Mose hatte keinen universalen oder ewiglichen Charakter, sondern, wie gesagt, hat nur für diesen bestimmten Zeitraum fungiert. Es kann nicht jeder Mittler werden. Um Mittler zu sein, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln, bedarf es bestimmte biblische Voraussetzungen. Erstens, um zwischen Gott und Mensch zu vermitteln, muss der Mittler ohne Sünde sein, also so wie Gott. Ist auch logisch, denn ansonsten, wenn du sündig bist, wie kannst du denn vor Gott bestehen als Mittler? Es geht nicht. Denn auch der Mittler, logischerweise, wird ja dann unter dem Zorn Gottes stehen. Zweitens, der Mittler musste auch ein Mensch sein, um sich mit den Menschen zu identifizieren, um die Menschen auch zu vertreten. Was war die Lösung? Ganz einfach, Gott selbst wurde Mensch in der Person Jesus Christus. Geboren von einer Frau, gezeugt durch den Heiligen Geist. Ganzer Gott und ganzer Mensch. Hypostatische Union. Und deswegen ist auch das Dogma der Jungfrauengeburt nicht einfach nur irgendwas Unwichtiges, irgendwas Mystisches, was die Kirche sich damals ausgedacht hat, um irgendetwas zu erklären. Und Jesus war ein ganz normaler Mensch und irgendwann hat Gott sich den erwählt, als er alt genug war, und hat ihm dann seinen Heiligen Geist geschenkt und ihn dann leben lassen, hat ihn quasi als erstes adoptiert. Nein, die Jungfraugeburt hat diesen wichtigen Stellenwert, weil dadurch erklärt wird und weil dadurch Gott es hinbekommen hat, dass Jesus ganzer Mensch und ganzer Gott war. Geboren von einer Frau, um die Menschen zu vertreten, um ganzer Mensch zu sein, aber gezeugt durch den Heiligen Geist als Gott. Gott selbst inkarnierte in den Menschen. Gott selbst wurde Fleisch. Inkarnation. Doch Gott, um ganzer Mensch zu sein, reicht aber immer noch nicht aus, um Mittler zu sein. Zwischen Gott und Mensch. Da musste Jesus noch ein bisschen mehr machen, um Mittler zu sein. Denn der Mittler musste hier erstmal was berichtigen, der musste hier erstmal etwas tun. Und das war, dass Jesus in perfekter Beziehung zu Gott gelebt hat und damit das Gesetz erfüllt hat. Ja, Gott hat dem Menschen das Gesetz gegeben und er hat das Gesetz erfüllt. Und noch etwas, das war ja die Seite, die menschliche Seite, und dann kam jetzt die göttliche Seite noch dazu. Und Gott und er hat den Menschen gezeigt, Jesus hat den Menschen gezeigt, wie Gottes Liebe aussieht, wie Gott sich dem Menschen offenbart. Gottes Liebe zu den Menschen, Gottes Barmherzigkeit zu den Menschen. Er hat ihnen das Herz Gottes gezeigt. Jesus hat dieses Leben ohne Sünde gelebt und den Menschen gezeigt, wie Gott ist. Der fing schon an, als Mittler zu fungieren, um Frieden zu schaffen, als er schon auf diese Erde gelebt hat, als er auf diese Erde gekommen ist und hat den Menschen gezeigt, wie Gott sich das vorstellt. Das hat er so lange gemacht, bis wir Menschen ihn ans Kreuz geschlagen haben, bis wir Menschen Gott getötet haben. Da kommt Gott auf die Erde und was machen wir als allererstes? Was machen wir mit Gott? Wir töten ihn. Wir bringen Gott um. Das war der Höhepunkt unserer Sündhaftigkeit, dass wir selbst Gott umbringen. Unsere Sünden haben Gott umgebracht. Aber das war alles Gottes perfekter Plan, das war kein Unfall. Es war nicht so, dass Jesus auf die Erde kam und hat das Vaters Herz gezeigt und auf einmal wurde er umgebracht. Und war ganz überrascht, nee, das war sein Plan gewesen. Damit er dieser perfekte Mittler sein konnte. Denn um Mittler zu werden, nahm Jesus die Schuld und Sünde aller Menschen auf sich, nahm den Zorn Gottes auf sich am Kreuz, identifizierte sich mit unserer Sünde, mit den Sünden damals, mit euren Sünden, mit meinen Sünden, mit den Sünden, die noch kommen werden, identifizierte sich mit der Sünde der Menschheit, damit die Menschheit sich mit Jesus identifizieren kann. Damit das, was Jesus war, uns zugute kommt. Seine Reinheit, seine Sündlosigkeit soll uns zugutekommen. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn der, der ohne jede Sünde war, Jesus, ohne jede Sünde, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Martin Luther nennt es den fröhlichen Wechsel. Ne? Jesus am Kreuz, perfekt, rein, alles gut, ganz toll. Wir arme Sünder unterm Kreuz. Und was passiert? Im Glauben nehmen wir seine Reinheit, seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit nehmen wir auf und bekommen wir zugeeignet. Und unsere Sündhaftigkeit, dass wir stehlen, dass wir lügen, dass wir Ehe brechen, dass wir morden, ja, dass wir böse Gedanken haben, dass wir selbstsüchtig sind, alles das, was wir sind, was wir uns vorstellen können, was wir noch tun werden, das wird Jesus für uns. Und wir wurden das, was Jesus war. Das ist die gute Nachricht. Und kein Heiliger, kein Mensch, kein Lebender oder kein Toter außer Jesus Christus, der Gottmensch, konnte das für uns tun, außer Jesus Christus. Und Jesus hat da am Kreuz die Schuld für unsere Sünden da bezahlt. Er hat sich für uns zum Opfer gemacht, damit wir wieder zu Gott kommen können. Und dadurch hat er erst dieses Mittleramt vollkommen erfüllt. Kann zwischen Gott und Mensch vermitteln, weil er beide Seiten kennt, weil er sündlos ist, weil er als Opferlamm gestorben ist. Weil er den Weg frei gemacht hat zum Vater. Er hat einen Ausweg gegeben. Ein Mittler sucht doch einen Ausweg. Wenn ihr Streit habt mit euren Nachbarn oder mit mir oder was weiß ich, und wir holen uns den Christoph als Mittler, ja, dann sucht der Christoph doch einen Ausweg, wie man die Situation bereinigen kann, wie man die Situation klären kann. Und das hat Jesus Christus gemacht, hat einen Weg für uns vorbereitet zum Vater, damit wir zum Vater kommen. In 1. Johannes 2, Vers 1 steht, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir alle, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Der einzige Fürsprecher, den wir brauchen, ist Jesus. Wir brauchen keine Heiligen, wir brauchen sonst keinen. Und es kann keiner für uns fürsprechen. Wenn wir andere Fürsprecher haben, dann funktioniert das nicht. Dann taugt das nichts. Der einzige, der was taugt, ist Jesus. Deswegen reicht es, wenn wir vollkommen unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus werfen. Vollkommen. Sagt er hier, kein Problem, war nicht katholisch, bin nicht katholisch oder ich glaube auch keine Heiligen oder irgendwas. In der FEG haben wir keine Heiligen. Aber wir sind trotzdem auch Menschen und ich glaube, dass wir trotzdem auch in der FEG so ein bisschen, ja, auch sowas in der Art wie Heilige haben. Das sind dann auch unsere Glaubenshelden. Das sind dann bestimmte Pastoren, die wir gerne hören. Auf YouTube oder im ERF, ja, der uns einfach näher zu Gott bringt als irgendwas anderes, als irgendjemand anders. Oder wir haben Leute, zu denen wir gerne gehen, wenn die zu uns beten, passiert wirklich was. Der ist ein bisschen heiliger als die anderen. Und wenn der über mich betet oder betet für mein Kind, ja, und ich sage denen das, dann passiert da was. Das ist mein Heiliger. Der tritt für mich ein vor Gott und betet und dann glaube ich auch, dass irgendetwas passiert. Wir tendieren auch dazu, dass wir uns irgendwelche Heilige schaffen im FEG-Bund. Sag mal irgendwas über Peter Strauch. Das gibt Ärger. Oder über was weiß ich wen. Wir haben auch unsere Heiligen, unsere Helden. Und da müssen wir auch aufpassen, Wir dürfen Vorbilder haben, das ist auch gut so, und das sagt die katholische Kirche heute auch. Die sagt ausdrücklich, es ist gut, auch die Heiligen als Vorbilder zu nehmen, die Heiligen als unsere Vorbilder. Aber die Anbetung gehört Gott. Und wir neigen auch schnell dazu, andere Pastoren, Musikstile, Musikrichtung, Justin Bieber, was weiß ich, wem wir alles anbeten können, Politiker, ich hoffe, ihr geht alle heute wählen, ja, anzubeten und unsere Hoffnung auf sie zu werfen. Ja, gerade heute werfen wir unsere Hoffnung vielleicht auf den einen oder anderen oder auf die eine oder andere Politikerin oder Partei. Aber unsere komplette Hoffnung gehört natürlich Jesus, klar. Wir sollen Vorbilder haben und wir sollen aber auch Vorbild sein. Das ist unser Auftrag. Geistliche Väter und Mütter zu werden für andere. Hier, für die nächste Generation. Für die Menschen hier in der Gemeinde, für die Menschen im Dorf. Väter und Mütter im Glauben zu sein. Und das ist unser Auftrag. Und da haben wir auch eine, die Gemeinde in der Bibel sind, die Bibel nennt uns alle Heilige. Alle, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind alle Heilige. Und ihr alle habt auch einen Namenstag bei mir. Wenn ihr Geburtstag habt, denke ich an euch, rufe euch an, denke ich nochmal ganz besonders an euch. Ja? Und unser Auftrag als Heilige ist, ja, wir sind Gesandte Gottes. Ja? Wir sollen Botschafter an Christi sein. Wir sollen zu den Menschen rausgehen und die gute Botschaft den Menschen, Menschen sagen. Viele Menschen wissen um ihre Sünde und ihre Schuld und ihre zerstörten Beziehungen. Die wissen aber nicht, wohin damit. Weil einen Psychologen interessiert es nicht. Ja? Wenn du zur Polizei gehst und sagst, ich habe gegen meinen Nachbarn gesündigt und es war keine Straftat, interessiert es ihn nicht. Wo gehen die hin mit ihrer Sünde und ihrer Schuld? Wo gehört es hin? Es gehört zu Jesus. Und wir sollen den Menschen begegnen und ihnen die gute Nachricht bringen, dass Gott sich mit den Menschen oder dass Gott sich mit den Menschen versöhnt hat. 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir: Deshalb treten wir in Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist unser Auftrag als Heilige. Das ist unser Auftrag als Heilige und das ist der Auftrag der Heiligen, Botschafter zu sein an Christi Stadt. Allein Christus kann den Menschen das geben, was sie wirklich brauchen und kann ihnen auch das geben, was sie wirklich wollen. Ich bete mit uns. Ja, ich danke dir, dass du ja deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde, dass er ja unser Anwalt ist, unser Fürsprecher, dass er der ist, der ja das perfekte Opfer gebracht hat, dass er unsere Schuld von uns genommen hat, dass wir das wurden, was er war, rein und sündlos. Und dass er ja unsere Sünden auf sich genommen hat und deinen Zorn, das Gericht an unserer Stadt ertragen hat. Ich danke dir, dass ich um 30 nach Christus gestorben bin, dass ich mit dir am Kreuz hing, dass ja meine Schuld vergeben worden ist, dass unsere Schuld hier vergeben worden sind im Glauben. Und ja, ich bitte dich einfach, dass wir uns ja auch daran erinnern, dass Christus so wertvoll wird, dass wir wirklich ja auch das Gefühl haben, dass Christus allein, dass du allein ausreichst, dass ich nicht dich, Jesus, und noch irgendwas anderes brauche, um gerettet zu werden oder um selig zu werden oder um was weiß ich, sondern dass du allein, Jesus, ausreichst, dass du allein schon alles getan hast für uns. Und so bitte ich dich, dass wir hier diese frohe Botschaft, dass ja, du allein Rettung bringst, dass wir das diesen Menschen, die noch nicht von dir wissen, dass wir ihnen das ja einfach bringen, dass wir Botschafter sind an deiner Stadt, dass wir den Menschen, der die gute Nachricht erzählen, dass du die Menschen befreist von ihren Schuld und von ihren Sünden, dass du sie rausziehst aus ihren Sündenstrudel, dass du Rettung bringst, dass du neue Wege aufzeigst, Wege zum Leben. Und dafür danke ich dir, dass du allein genügst, allein du genügst, Herr Jesus. Amen.